HR Info im Gespräch.
Mit Klaus Franz, Mr. Opel. 1952 in Stuttgart geboren, begann er in den 70er Jahren als Lackierer bei Opel in Rüsselsheim. Aus der Frankfurter Sponti-Szene kommend, engagierte er sich für die Interessen seiner Kollegen und wurde im Jahr 2000 schließlich Betriebsratschef, gilt mittlerweile als einer der mächtigsten Arbeitnehmervertreter. Nun geht Klaus Franz in den Ruhestand und ist noch einmal im Gespräch mit hr-Info-Reporter Roman Warschauer.
Klaus Franz, im November haben Sie viele überrascht mit Ihrer Mitteilung, dass Sie jetzt Anfang 2012 in den Ruhestand gehen. Da haben Sie uns Journalisten mit überrascht, aber auch viele Mitarbeiter. Wie spontan haben Sie sich denn dazu entschlossen?
Ich habe 2006 im November die Absichtserklärung unterschrieben, um damals entsprechenden Vertrauensschutz noch zu haben für die Jahrgänge 52 bis 54 und war seit dem 1. Dezember 2009 in der aktiven Phase der Altersteilzeit. Habe das natürlich niemanden verraten. Meine Frau und ich, wir wussten das, auch nicht mal mein engster Kolleginnen- und Kollegenkreis, weil in so einer Position verwirrt man dann so ganz schnell zu einer Lame Duck und einer lahmen Ente, und das wollte ich nicht.
Sie werden ja immer wieder als Mr. Opel bezeichnet, gerne mal in den Medien. Gerade in der Krise in den letzten Jahren, da waren Sie oft in den Medien präsent, während das Unternehmen sich manchmal zurückhalten musste einfach. Ich war bei vielen Pressekonferenzen dabei, bei Statements, bei kleinen Gesprächen, die wir geführt haben, und ich hatte immer das Gefühl, das hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie es vermissen?
Natürlich, aber ich habe das natürlich jetzt schon seit 11 Jahren als Betriebsratsvorsitzender gemacht, so manche Krise gemanagt, die entscheidende Krise in den 149 Jahren bei Opel, das Überleben gesichert, vor der geregelten oder ungeregelten Insolvenz des Unternehmens bewahrt. Das geht schon sehr viel an einem an Herzblut verloren, und es ist nicht einfach, aber auf der anderen Seite möchte ich mich auch neuen Herausforderungen stellen, und ich fühle mich im Kopf noch so jung, auch andere Dinge zu machen und nicht um 9 Uhr früh vorm Baumarkt zu stehen.
Aber wenn Sie sagen, ja, Sie werden das auch irgendwie vermissen, die Medienarbeit, gehört dann zu Ihrer Arbeit, zu Ihrer Position auch dazu, dass man so ein bisschen eitel ist?
Ja, um ehrlich zu sein, klar ist jeder natürlich eitel. Und die Frage von öffentlichen Auftritten ist eine Frage auch der sozialen Akzeptanz, der sozialen Anerkennung, weil der Mensch will ja nicht nur finanziell anerkannt werden, sondern auch sozial anerkannt werden. Aber ich habe so viele Freunde, ich habe so viele Leute kennengelernt, mit denen ich Kontakt halte. Und da wird mein Seelenheil schon damit befriedet werden.
Sie haben es ja schon gesagt, Sie waren 11 Jahre lang oberster Arbeitnehmervertreter bei Opel. Auf der anderen Seite wechselten die Chefs an der Opel-Spitze deutlich häufiger. Zuletzt Anfang des Jahres ist jetzt Karl Friedrich Stracke gekommen. Und ich habe ihn mal gefragt, ein bisschen konnten Sie ja schon mit ihm zusammenarbeiten, wie er denn mit Ihnen zurechtgekommen ist oder wie sieht er Sie jetzt im Nachhinein?
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Ich denke, wir alle bei Opel werden Klaus Franz vermissen. Er war ein treuer Wegbegleiter der Marke Opel. Er hat Zeit seines Lebens sich für die Marke Opel eingesetzt und hat sehr viel erreicht für die Marke Opel. Und ich glaube, wir sind ihm deswegen auch zu großem Dank verpflichtet.
HR Info im Gespräch.
Klar, wenn man so einen Rückblick macht, dann haut man natürlich nicht drauf, aber es hört sich doch sehr persönlich an. Hätte es nicht mehr Reibung geben müssen zwischen Ihnen und Herrn Stracke? Sie sind ja so ein bisschen, eigentlich müssten Sie ja natürliche Feinde sein.
Naja, erstmal möchte ich schon ein bisschen die Aussage vielleicht von Herrn Stracke korrigieren. Ich glaube, ich habe sehr viel für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch erreicht und in dem Zusammenhang für die Marke und für das Unternehmen. Meine Devise war immer Kooperation, wo irgend möglich, und Konfrontation, wenn nötig. Also ich bin kein Streithahn, ich bin keiner, der ideologisch irgendwie verbrannt ist oder ideologisch verbohrt ist, sondern gute Argumente überzeugen mich, aber auf der anderen Seite erwarte ich auch, dass gute Argumente von mir andere überzeugen.
Also der Begriff Mr. Opel fiel bereits, und Sie sehen sich selbst ja auch gerne als Co-Manager. Wie weit würden Sie denn da gehen? Wie weit haben Sie sich eingemischt in das Unternehmen? Gab es da Tabuzonen oder gab es da auch Zonen, wo die dann gesagt haben, also Herr Franz, bis hierhin und nicht weiter, das ist nicht mehr Ihre Sache, oder haben Sie sich im Prinzip überall eingemischt?
Naja, von Haus aus wollen die natürlich das Management nie, dass Arbeitnehmervertreter sich weit einmischen. Normalerweise und insbesondere die Amerikaner sagen, die Gewerkschaften, die Betriebsräte sind für die Schutzfunktion der Beschäftigten da, aber alles andere, sich um das Produkt, um die Organisation, um die Qualität zu kümmern, das ist ihre Aufgabe. Aber wir haben eben gemerkt, dass es in dem Unternehmen in der Vergangenheit an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Und deshalb haben wir auch innovative Verträge abgeschlossen. Beispielsweise Arbeitnehmerbeiträge werden nur bezahlt, wenn diese oder jene Produkte kommen. Also eine ganz neue Form von Verträgen. Und wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern eben mit neuen Produkten, mit guter Qualität, entsprechend die Zukunft des Unternehmens und damit die Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sichern.
War das dann manchmal vielleicht auch ein Vorteil, dass die Chefs so häufig gewechselt haben, häufig dann aus den USA kamen? Sie kannten sich im Unternehmen aus, aber die neuen Chefs mussten sich erstmal einarbeiten?
In der Sache selber war es vielleicht von Vorteil auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es eine äußerst komplizierte Situation. Sie erwecken bei den Betroffenen in der Öffentlichkeit den Eindruck, als wären sie der Mr. Opel und könnten alles richten, alles sagen. Auch auf der anderen Seite fehlen natürlich einem die juristischen Legitimationen dazu, keine Verträge abzuschließen. Ich bin eben nicht derjenige, der das Unternehmen auch juristisch nach außen vertreten konnte, sondern ich habe es medial vertreten und wahrscheinlich auch moralisch sehr gut vertreten.
Also dieses Mr. Opel geht Ihnen dann manchmal vielleicht ein bisschen zu weit?
Nein, es schmeichelt mir, weil ich auch meinem ganzheitlichen Ansatz, den ich immer gewählt habe, vom Produkt über das Unternehmen und vor allem an die Menschen zu denken, das ist mein Arbeitsleben und das ist mein Politikverständnis auch gewesen.
Wie sind Sie dann mit den Chefs umgegangen? Eher auf einer menschlichen Basis, auf einer professionellen Basis? Heißt es aber auch, man geht mal ein Bier miteinander trinken?
Naja, ich habe in der Zeit seit 1975, seit ich bei Opel bin, 13 Vorstandsvorsitzende an mir vorbeigehen sehen. Ich bin der dritte Gesamtbetriebsratsvorsitzende in der gleichen Zeit gewesen. Es gab sehr unterschiedliche Beziehungen zu den Vorstandsvorsitzenden. Es gab teilweise sehr herzliche Beziehungen zu einem Amerikaner, David Herman beispielsweise. Es gab auch sehr respektvolles Umgehen mit Karl-Peter Forster, das auf sehr großer gegenseitigem Achten war. Nick Reilly war jemand, der wo wir beide sehr lange Zeit brauchten, um uns aneinander zu gewöhnen. Wir haben natürlich bei Treffen mit dem Aufsichtsrat oder so auch mal ein Bier oder ein Wein zusammen getrunken, überhaupt gar keine Frage. Aber dass wir jetzt zusammen die Freizeit gestaltet hätten oder irgendwo in ein Urlaubsdomizil vom anderen geflogen wären, so weit ist es nie gegangen. Und glaube ich, ist auch gut, dass es so weit nicht gehen sollte.
Aber trotzdem, Sie waren natürlich immer nah an der Chefetage dran. Sie haben ja auch mitgeredet bei durchaus strategischen Entscheidungen des Unternehmens oder haben zumindest versucht, da auch Einfluss zu nehmen. Wenn man so mit der Chefetage zusammenarbeitet, können Sie da überhaupt noch den Kontakt zur Basis, zum Arbeiter am Band wirklich halten?
Ja, natürlich, weil das ist einerseits die Basis, wo man seine Legitimation holen muss. Und nehmen Sie beispielsweise in der tiefsten Krise, wo wir die härtesten Einschnitte gemacht haben, habe ich mit meiner Mannschaft zusammen das beste Wahlergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg erzielt, mit der höchsten Wahlbeteiligung bei Opel, was hervorragend ist. Und das können Sie doch nur, wenn Sie auf der einen Seite den Spagat beherrschen, mit dem einfach redenden, einfach denkenden, unkompliziert denkenden Menschen am Band, in der Fertigung und auf der anderen Seite mit dem diplomierten Ingenieur oder Doktor oder Professor im Entwicklungszentrum. Sie müssen eben diesen Spagat beherrschen und das macht dieses Amt ja auch so wahnsinnig spannend und das hat mich sehr, sehr ausgefüllt.
Ist es denn in Ihrer Position wirklich so entscheidend, dass man selbst Opelaner ist oder könnte das im Prinzip auch ein Externer machen?
Ja, also man muss ein Unternehmen mit der Tradition, mit diesen Produkten, muss man in sich aufgesogen haben. Man muss ein Opelaner sein, um dementsprechend auch bis zur physischen Erschöpfung für ein Unternehmen kämpfen zu können. Die Identifikation meiner ganzen Familie, meiner Frau insbesondere und meinen beiden Jungs in all diesen ganzen Jahren war der entscheidende Nährstoff, um das machen zu können. Und klar, ohne Opelaner zu sein, hätte ich das nie geschafft.
Also was sind Ihre Charaktereigenschaften, die Sie ausgemacht haben um diesen, oder haben sich auch die Charaktereigenschaften geändert in diesen 10 Jahren?
Ich habe ein hohes Maß an Optimismus. Ich sag mir eben, wenn es durch den Haupteingang nicht reingeht, dann muss ich durch den Lieferanteneingang. Also für mich gibt's immer Alternativen, die ich dann ausprobiere. Und ich schaue in der Regel nach vorne durch die Frontscheibe, nicht in den Rückspiegel. Auf der einen Seite, ich kann brutal hartnäckig sein. Ich kann aber auch auf der anderen Seite sehr überraschend sein. Und ich glaube, dieses Maß an, einerseits mit dem Säbel zu kämpfen oder mit dem Florett zu fechten, das hat manche meiner, in Anführungsstrichen, Gegner auch verblüfft.
Wir sprachen ja schon über den Zeitpunkt der Ankündigung Ihres Rückzugs. Auffällig war ja, dass kurz bevor bekannt wurde, dass Sie das Unternehmen verlassen, dass da Meldungen kamen, dass die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Untreue gegen Sie ermittelt. Da gibt es keinen Zusammenhang?
Nein, auf gar keinen Fall, weil ich habe Ihnen eingangs ja gesagt, ich bin seit dem 1. Dezember 2009 in der Aktivphase und das ergibt sich dann automatisch, wenn die Passivphase beginnt, weil das vom Rentenalter abhängt in diesem verblockten Modell. Also das ist herbeigedichtet und von daher hat es damit überhaupt nichts zu tun.
Können Sie da irgendetwas zu sagen? Wie ist der Stand der Dinge?
Also erstens, das ist ein Anfangsverdacht. Das ist vollkommen richtig, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das ist ein rechtsstaatliches Gebot. Sie muss das von Amts wegen tun. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Verfahren relativ schnell niedergeschlagen wird und dass es sich dann herausstellt als eine Kampagne der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gegen mich persönlich. Rechtsstaatlich muss das aufgeklärt werden, aber ich werde dann auch, wenn das aufgeklärt ist, von meinen rechtsstaatlichen Mitteln Gebrauch machen und mir und zu meinem Recht verhelfen.
Wenn Sie sagen, das sei eine Kampagne, welches Interesse hat die FAZ daran?
Ja, gucken Sie, wenn Sie jemand, der relativ unkonventionell wie ich, die in den öffentlichen Medien über Jahre hinweg stand, dann gibt es Leute, die auch meinen, jedem jetzt was ans Bein zu hängen und dementsprechend dann auch sich selber interessant zu machen. Und von daher, ich kann mir das systemisch erklären und dann gibt es natürlich auch welche im Betriebsrat, 2 Leute von der AOB, die großes Interesse dran haben, uns zu schädigen und weil sie ansonsten inhaltlich keinen Fuß auf den Boden bringen, da muss man mit rechnen, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Es ist bitter, es tut weh, weil es so ungerecht ist. Das stört mich schon, aber ich denke, am Ende des Tages setzt sich die Wahrheit durch. Ich habe mir nichts vorzuwerfen und ich kann aufrechten Hauptes in den Spiegel schauen.
Trotzdem, Sie waren über 10 Jahre der oberste Arbeitnehmervertreter. Da entwickelt man natürlich auch eine Beziehung zur Macht. Wie hat sie das denn verändert?
Ich glaube, es hat mich eher zu mehr Selbstbewusstsein, zu einem Maß an höherer Gelassenheit geführt. Ich habe die Macht nie irgendwie missbraucht oder so. Also beispielsweise, was vorgeworfen würde, um auf diesen Fall der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zurückzukommen. Die Entscheidungen, ob ein Betriebsratsmitglied höher oder anders eingestuft wird, hat nie mir oblegen, sondern ist immer die Grundlage des Tarifvertrags und die Grundlage der Entscheidung der Personalabteilung. Ich habe da haargenau und sehr genau drauf geachtet. Wir wurden beispielsweise mal überprüft, als bei Volkswagen der Skandal war. Ich habe selbst darauf bestanden, dass der Betriebsrat überprüft wird. Wir sind als beste Abteilung zertifiziert worden bei General Motors weltweit, wo alles korrekt abgewickelt wurde. Von daher, das sind haltlose Dinge, das wird sich am Ende des Tages aufklären.
In der Pressemeldung, die Sie veröffentlicht hatten und darin Ihren Rückzug bekannt gegeben haben, da sprachen Sie unter anderem davon, dass das Unternehmen jetzt auf dem richtigen Wege sei und Sie deswegen auch mit gutem Gewissen gehen können. Auf der anderen Seite gab es aber auch Meldungen, dass Opel im nächsten Jahr wieder Milliardenverluste machen soll und auch selbst Karl Friedrich Stracke, also der Vorstandsvorsitzende, sagt, das nächste Jahr wird hart. Hätten Sie vielleicht doch noch ein bisschen da bleiben sollen?
Naja, wissen Sie, ich mache jetzt schon seit vielen Jahren auch diese Restrukturierungen, diese Verträge aushandeln, und es wiederholt sich eigentlich alles. Und von daher ist es irgendwo Zeit. Was wir gemacht haben, ist erstens, und das glaube ich, deshalb kann ich guten Gewissens auch sagen, ich kann gehen. Erstens, wir haben eine Führungsmannschaft, die das Vertrauen hat. Der Wolfgang Schäfer-Klug, der designierte Nachfolger, der am 13. Januar dann gewählt werden soll. Er kennt das Unternehmen haargenau. Wir haben alles zusammen gemacht. Ich kenne ihn persönlich sehr gut. Die Verträge sind solide. Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Verträge laufen teilweise bis Ende 2015. Es sind die Grundlagen gelegt, und jetzt liegt es am Vorstand und an dem Betriebsrat und am Aufsichtsrat und an der Belegschaft, diese Verträge mit Leben zu erfüllen.
In der Krise 2008, 2009, 2010, da hatten Sie ja sehr medienpräsent auch immer wieder gefordert, zum einen, dass Opel eigenständig werden muss und dass man sich von General Motors weitestgehend trennen sollte. Beides ist ja eigentlich nicht erreicht worden. Also weiterhin gehört man zu 100% zu General Motors, und GM schickt auch immer wieder Manager in das Unternehmen oder in den Aufsichtsrat, die aus Detroit kommen. Also ist da vielleicht nicht auch, haben Sie da nicht auch eine Niederlage erleben müssen?
Naja, wenn der Eigentümer entscheidet, er will uns nicht verkaufen, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich mit so einer Situation umzugehen. Was wir gemacht haben, ist dann dementsprechend eben die Verträge auszuhandeln, die Aktiengesellschaft mit den zustimmungspflichtigen Geschäften, sprich, dass der Aufsichtsrat über die Produkte, über Investitionen, über all das entscheidet, nicht wie es früher war, also oder die eigene transparente, offene Rechnungslegung, all diese Sachen, das gab es in dieser Form früher nicht. Also ich habe dann aus dem, was ich vorgefunden hatte, als die Entscheidung gefallen ist, habe ich versucht, alles dies zusammenzufügen, und ich glaube, es ist auch relativ gut gelungen.
Glauben Sie denn, dass jetzt mit diesem neuen Konstrukt die Amerikaner weniger Einfluss haben auf das Unternehmen, sie mehr das machen können, was sie wirklich wollen bei Opel?
Ja, man kann es natürlich von zwei Seiten sehen, dass jetzt der doch drei Leute aus dem Board of Director, von also dem obersten Vorstand von General Motors im Aufsichtsrat der Adam Opel AG sind, kann man einerseits sagen, GM occupies Opel. Man kann aber auf der anderen Seite, und dieser Philosophie hänge ich an, die sind jetzt Teil des Systems der deutschen Mitbestimmung. Sie sind verantwortlich für das Unternehmen. Sie müssen qua Gesetz Schaden von dem Unternehmen abwenden, egal von wem er der Schaden kommt und wenn er von der eigenen Mutter kommt. Also von daher, es wird ein spannender Prozess werden, und ich glaube, es gibt auch große Herausforderungen für meine Nachfolger, und ich werde das beobachten, und wenn die mich um Rat fragen, werde ich ihnen auch Rat geben, aber ich werde mich nicht aufdrängen.
Also sehen Sie Opel für die nächsten Jahre einigermaßen gesichert? Ist man bei Opel wirklich aus dem Gröbsten raus?
Die große Gefahr sehe ich, dass wenn Opel nicht durchfinanziert wird in der Zukunft und die entsprechenden Investitionen von General Motors erhält, dass sie dann über die Frage der Technologie auch Opel entsprechend an die Kandare nehmen können. Das war einer der großen Streitpunkte während der Auseinandersetzung um die Investoren. Wem gehört die Technologie? Wer hat Zugriff auf die Technologie? Und das ist im Prinzip das Problem. Das ist heute der Dreh- und Angelpunkt.
Trotzdem wurde auch immer wieder über die Standorte spekuliert. Gerade Bochum, immer wieder steht das zur Disposition. Aber wir interessieren uns hier natürlich vor allem auch für Rüsselsheim, für das Geburtshaus von Opel, für den größten Standort. Ist man da gut aus der Krise rausgekommen?
Absolut. In jeglicher Beziehung. Wir haben im Entwicklungszentrum viele neue Projekte gekriegt. Ohne das Entwicklungszentrum in Europa, in Rüsselsheim, hätte General Motors überhaupt nicht die Fahrzeuge, die sie jetzt auf den Markt gebracht haben, weltweit auf den Markt bringen können. Wir sind zu 100% für den Chevy Cruze verantwortlich hier. Ein gutes Fahrzeug in den USA. Also wir sind eigentlich, wir haben ein riesen Faustpfand, und das ist unser Entwicklungszentrum hier im General Motors Konzern. Manchmal frage ich mich, warum das Management eigentlich hier nicht mit mehr geschwellter Brust und selbstbewusster agiert, aber manchmal, ja, die haben oft Angst vor dem Erfolg und sie müssten eigentlich viel mehr nach vorne gehen im Konzern und sagen, hey, wir haben die Technologie, wir haben das Wissen, wir haben die Kreativität, wir sind in Bezug auf Produktivität der Werke und insbesondere das Werk in Rüsselsheim ist ganz weltweit, ganz vorne ist Benchmark in der Automobilindustrie. Frage von Qualität etc. All diese Dinge sind wir super, sind wir gut.
Der aktuelle Chef Karl Friedrich Stracke war am Anfang recht umstritten. Da sagten viele Opelaner, oh, da kommt ein Blauer, Blau für GM, wird uns hier wieder vor die Nase gesetzt. Jetzt gehen wir diese alten Strukturen los. Sie haben jetzt ein bisschen Erfahrung mit ihm sammeln können. Wir haben uns vorhin sozusagen ihn angehört über Sie. Wie ist denn Ihre Bilanz von Karl Friedrich Stracke?
Karl Friedrich Stracke ist ein Opelaner sondersgleichen. Im positiven Sinne. Er ist verwurzelt hier, er hat hier angefangen, er ist in der Region verwurzelt, er spielt in Rüsselsheim in einem Tennisclub. Also er ist eigentlich ein Lokalpatriot, er ist ein hervorragender Ingenieur. Er hat auch das Herz auf der richtigen Seite. Ich glaube, er muss in Zukunft mehr darauf achten, dass er ein Management-Team um sich herum hat. Er muss mehr an Aufgaben an dieses Management-Team delegieren und seine Vorstandsmitglieder in mehr Verpflichtung nehmen. Und er sollte sich viel mehr den großen Aufgaben eines Vorstandsvorsitzes widmen, als zu sehr auch im Detail, ins Detailgeschäft hineinregieren. Er will das Beste und deshalb kümmert er sich um Details. Wenn ich ihm abends um 23.35 Uhr eine E-Mail schreibe, dann können Sie davon ausgehen, dass ich 15 Minuten später eine Antwort drauf habe. Also er ist rund um die Uhr auch im Einsatz für das Unternehmen. Das zeichnet ihn aus.
Und zum Schluss muss man natürlich immer die Frage stellen, Sie gehen jetzt in den Ruhestand, was planen Sie denn da?
Also eins weiß ich jetzt schon 100%, ich werde nicht um 9 Uhr morgens vorm Baumarkt stehen. Ich möchte mich in dem Projekt Miteinander in Hessen mit der hessischen Landesregierung beteiligen. Ich bin dort in dem Stiftungsbeirat. Dann werde ich
Entschuldigung, was ist das für ein Projekt?
Ja, das wird jetzt neu aus der Taufe gehoben. Da will ich jetzt noch nicht mehr dazu sagen. Ich weiß nur, am 12. Januar ist dort der Startschuss. Und dann möchte ich mit meinem Freund Bertolt Huber, dem Vorsitzenden der IG Metall, eine Reihe von internationalen Projekten machen. Er ist auch Chef des weltweiten Metallarbeiterverbandes. Und dann schaue ich mal, wenn es Leute gibt, die meinen Rat wollen und den Rat nachfragen, dass ich dementsprechend dann auch ihnen Rat geben kann.
Also Sie bleiben weiterhin Gewerkschafter. Das Thema Autos, wird das auch weiterhin eine Rolle spielen? Karl Friedrich Stracke zum Beispiel ist begeisterter Rennfahrer auch. Wie ist das bei Ihnen?
Ich fahre gern zügig, ja, aber jetzt, dass ich irgendwie mir eine Rennfahrerlizenz oder sowas erwerben würde, nee, das mache ich nicht. Nee, ich glaube, Autos auch so mal Oldtimer zu schrauben, im Moment noch nicht, da habe ich zu viele andere Pläne. Aber ich möchte nichts ausschließen.
Sagt der scheidende Betriebsratschef von Opel, Klaus Franz, im Gespräch mit HR Info. Mehr dazu auf hrinforadio.de.